Deutschlandfunk.
Sie hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Heute ist zwar der 23. Februar, rechnet man aber 150 Jahre zurück, befinden wir uns historisch gesehen im Vormärz. In Paris stürzte wieder einmal ein Monarch, diesmal der Bürgerkönig Louis Philippe, musste am 24. die Krone an den Nagel hängen. Revolutionen kennen keine Landesgrenzen. In Südwestdeutschland organisierten Friedrich Hecker und Gustav Struve den Aufstand. In Köln, damals wie heute mitten im Karneval, sangen Bürger spontan die Marseillaise. Im Hessischen fuhren die Bauern mit der Eisenbahn nach Wiesbaden, um ihrem Herzog von Nassau die Meinung zu sagen. In Berlin trotzten die kleinen Leute vom Kiez der preußischen Armee. Gegen Demokraten helfen nur Soldaten, reimte Friedrich Wilhelm IV. Damals. Von ihren kleinen Potentaten und großen Machthabern verlangten die Menschen Presse- und Versammlungsfreiheit, die Zulassung von Parteien und nach französischem Vorbild eine Volksbewaffnung, schließlich Einheit und Freiheit. Am 18. Mai tagte die Deutsche Nationalversammlung erstmals in der Frankfurter Paulskirche, um eine vorzügliche Verfassung zu beschließen. Allein den Abgeordneten fehlte die Macht, sie durchzusetzen. Für die Einheit sorgte später Bismarck. Einheit und Freiheit sind hierzulande erst seit gut 7 Jahren dauerhaft gesichert. Zurück in den Vormärz des Jahres 1848. Ich habe vor dieser Sendung den Berliner Historiker Professor Hagen Schulze gefragt, warum der Funke von Paris nach Deutschland übersprang und die revolutionäre Saat hierzulande auf so fruchtbaren Boden fiel.
Das lag daran, dass Deutschland das Land der europäischen Mitte war, in dem und ist, in dem sämtliche europäischen Probleme sich kulminierten und miteinander kreuzten. In Deutschland haben sich als einziges Land Europas sämtliche großen Tendenzen der 48er Revolution gezeigt, sowohl die nationale als auch die liberale, als auch zumindest in ihren Anfangsgründen die soziale Frage. Nirgendwo in Europa hat sich das alles so geballt wie in der Mitte des Kontinents.
Die Märzforderungen nach Einheit und Freiheit wurden nicht erfüllt. Ist die Revolution von 1848 gescheitert?
Das würde ich so nicht sagen. Erstens wurden sie zunächst erfüllt. Zumindest gab es Ansätze dazu, die zumindest in den Bundesstaaten des Deutschen Bundes zu beträchtlichen Erfolgen führten. Man muss ja sehen, dass im Laufe des Jahres 48 sich allenthalben liberale Kabinette bildeten. Und vor allen Dingen muss man auch sehen, dass nach der Beendigung der Revolution es kein Land in Deutschland mehr gab, das nicht über eine konstitutionelle Verfassung verfügte. Insofern war es durchaus ein Fortschritt, wenn auch einer der typischen deutschen Fortschritte im 19. Jahrhundert, die immer auf einem Kompromiss zwischen den Kräften des Beharrens und den Kräften der Bewegung beruhten.
Waren die Liberalen Ihrer Meinung nach zu zaghaft?
Ich glaube nicht, dass es bei den Liberalen geblieben wäre, wenn sie weniger zaghaft gewesen wären. Die Geschichte der Revolutionen zeigt, dass es überall einen Punkt gibt, an dem die Entscheidung fallen muss, ob man auf dem bisherigen Weg des Kompromisses weitergehen will oder ob man blutig aufs Ganze gehen möchte. Das Letztere hätte bedeutet, dass die Liberalen die Ersten gewesen wären, die auf den Guillotinen geendet hätten. Das haben sie sehr deutlich gesehen und, wie ich meine, auch sehr realistisch.
Professor Schulze, Sie haben von der Geschichte der Revolution gesprochen. Welchen Stellenwert hat die 48er Revolution verglichen mit den großen Umwälzungen von der französischen bis zur Oktoberrevolution?
Das ist gut, dass Sie diese Frage stellen, denn man muss immer wieder darauf hinweisen, dass der Begriff Revolution uns eigentlich eher die Augen verklebt, als sie uns zu öffnen. Es gibt ganz unterschiedliche Dinge, die da vor sich gehen im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts. Eigentlich haben wir es ja mit einer permanenten Revolution zu tun. Seit dem 18. Jahrhundert entwickelt sich Europa immer schneller, immer weiter. Und diese Geschwindigkeit, die immer zunimmt, führt dazu, dass es Verwerfungen zwischen den einzelnen Ebenen der Politik, der Kultur und so weiter gibt. Und man kann da also ein Gleichnis aus der Geologie heranziehen. Wenn Erdbeben stattfinden, liegt es daran, dass eben verschiedene Schichten, Erdschichten, sich gegeneinander verschoben haben und nun gewaltsam wieder miteinander in Verbindung treten. Und genau das ist das, was wir als Revolution bezeichnen. Die 48er Revolution war insofern ein ganz anderes Phänomen, als hier nicht neue Heilslehren und neue politische Systeme erprobt wurden, sondern es ging hier lediglich darum, einen Standard, der in vielen Teilen Europas schon vorhanden war, über ganz West- und Mitteleuropa zu verbreiten. Mehr war es gar nicht.
Insofern auch konnte es nicht zu einer proletarischen Revolution kommen, die Karl Marx ja erwartet hatte, der im selben Jahr sein kommunistisches Manifest veröffentlichte.
Das ist richtig. Das liegt natürlich daran, dass die Voraussetzungen einer solchen Revolution gar nicht gegeben waren. Man muss sich sehr fragen, ob solche Voraussetzungen überhaupt je gegeben gewesen sind, denn proletarische Revolutionen im marxischen Sinne hat es in der ganzen Geschichte nie gegeben. Auch die russische Oktoberrevolution war keine proletarische Revolution. Aber 1848 war dafür besonders wenig geeignet, denn die Industrialisierung Deutschlands hat ja im Grunde erst nach der 48er Revolution in den 1850er Jahren wirklich durchgreifend eingesetzt.
Professor Schulze, wie wurde aus dem liberalen Bekenntnis zum deutschen Nationalstaat, etwa dem im Lied der Deutschen des Heinrich August Hoffmann von Fallersleben, der fanatische und menschenverachtende Nationalismus des wilhelminischen Deutschland und später dann schlimmer noch des Nationalsozialismus?
Nun, das ist eine Entwicklung, die überall in Europa ziemlich im Gleichtakt vor sich gegangen ist. Das ist keine besondere deutsche Eigenheit. Wir haben es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, einschließlich im Großen und Ganzen der 48er Revolution, mit einem Zusammengehen von Nationalismus und Liberalismus. Die gehörten zusammen, das waren zwei Seiten der gleichen Medaille. Das bedeutete, dass man für sich selbst, für sein eigenes Land, zwar Unabhängigkeit und eigene Entwicklungsmöglichkeiten forderte, das gleiche aber anderen Ländern in Europa zugestand. Im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts finden wir dann die Entwicklung, dass dieser liberale Nationalismus die Massen ergreift, zu einem Massenphänomen wird und sich selbst absolut setzt. Es gibt berühmte Aussprüche wie Right or Wrong My Country oder La France d'abord oder Ähnliches, das deutlich macht, dass hier der Nationalismus für sich selbst etwas wie eine Religion wird. Und das ist in ganz Europa der Fall. Das ist die Voraussetzung des Ersten Weltkriegs gewesen und auch die Zwischenkriegszeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg gibt ja für den gesamten europäischen Befund gar nichts anderes her. Dass der Nationalsozialismus in Deutschland gesiegt hat, das hat Gründe, die ich nicht auf die 48er Revolution zurückführen kann, sondern die in erster Linie an den kürzerfristigen Entwicklungen des Ersten Weltkriegs und der Zwischenkriegszeit liegen.
Sie würden also auch nicht der These zustimmen, dass, wenn sich die Revolutionäre von 48 dauerhaft durchgesetzt hätten, der Welt und den Deutschen zwei Kriege und das Dritte Reich erspart geblieben wären?
Das Gegenteil wäre der Fall gewesen. Wir hätten den Weltkrieg wesentlich früher gehabt. Die Revolutionäre von 1848 waren ja keine liberalen Lämmer, sondern das waren kampfbereite, höchst aggressiv gesonnene Leute, was ja zum Beispiel die Schleswig-Holstein-Krise schon gezeigt hat. Es hat sich in diesem Zusammenhang gezeigt, dass eine Einigung der europäischen Mitte, die auf Kosten der Bereiche um diese Mitte herum, in diesem Fall also Schleswig-Holstein und Dänemark ging, eine Gefährdung für das gesamte europäische Gleichgewicht war. Wenn die deutschen Liberalen ihre Forderungen ernst genommen hätten, dann hätte es zwar innerhalb Deutschlands eine liberale Entwicklung gegeben, die aber nach außen hin blutig und kriegerisch fortgesetzt worden wäre.
Das Gespräch mit dem Historiker Professor Hagen Schulze von der Freien Universität Berlin haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Zwei seiner Publikationen zum Thema seien hier genannt, Staat und Nation in der europäischen Geschichte und Der Weg zum Nationalstaat, letzteres erschienen bei DTV. 8.20 Uhr, 10 vor halb 9.
Mit Hubert Arnim Ellison. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Mittagsstunde. Die Ohnmacht im Kampf gegen die internationale Drogenmafia tritt im UNO-Drogenbericht zutage. Dazu im Mittagsjournal auch die österreichische Drogensituation. Einkaufszentren stehlen den Kaufleuten in den Gemeinden die Kaufkraft, kann eine Verordnung des Wirtschaftsministers da einen Riegel vorschieben? Und der Konflikt Österreichs mit EU und der Schweiz in der Frage des Transitverkehrs, das ist ein weiteres Thema in dieser Stunde, die mit dem Nachrichtenüberblick von Elisabeth Manners eröffnet wird. Es liest Nikolaus Riemerschmidt.
Vereinte Nationen, Irak. UNO-Generalsekretär Annan informiert heute den Sicherheitsrat in New York über das von ihm ausgehandelte Abkommen zu Rüstungskontrollen im Irak.
Die Vereinten Nationen stehen dem Drogenmarkt immer machtloser gegenüber. Trotz einiger Erfolge in bekannten Drogenumschlagländern wie Indien, Nigeria, Japan und Korea sieht sich der Drogenkontrollrat außerstande, das Drogenproblem in Europa in den Griff zu bekommen. Es berichtet Edith Bach-König.
Europa bleibt ein großer illegaler Markt für Drogen, heißt es in dem diesjährigen Bericht des UN-Drogenkontrollrats. Der Anbau von hochwirksamem Cannabis in und außer Haus breite sich aus und Amphetamine vom Typ Ecstasy würden in einer Reihe heimlicher Labors für den Handel in Europa hergestellt. Die Regierungen würden dies sogar noch unterstützen, kritisiert der Bericht. Denn die Debatte über die Legalisierung und Entkriminalisierung des Haschischkonsums sei ausschlaggebend für die Haltung vieler junger Menschen gegenüber dem Cannabiskonsum. Drogenmissbrauch ist heute fast normal, ja sogar fashionable, sagt der Präsident Hamid Goze. Besonders die Popmusik träge dazu bei. Ein bekannter Popmusiker etwa preist in seinen Songs die Wirkung von Ecstasy. Und kürzlich hat ein älterer Star gesagt, dass seine größten Hits von Haschisch inspiriert waren. Auch die Filmindustrie mache Propaganda für leichte Drogen, sagt Goze. Und jeder habe heute Zugang zu Informationen über Drogen, kritisiert er, und zwar über das Internet. Es gibt viele Seiten im World Wide Web über die Produktion von illegalen Drogen und auch darüber, wie man es verhindern kann, dass man erwischt wird. Und sie können ihre Erfahrungen sogar mit denen austauschen, die wegen Drogen im Gefängnis sitzen.
To persons arrested for illegal possession of controlled drugs.
Die Abgabe von Cannabis für medizinische Zwecke und die freie Abgabe von Heroin wie in der Schweiz verurteilt der UN-Drogenbericht. Derartige Versuche werden nur ein positives Klima für Drogen schaffen. Ebenso die derzeit moderne Vermarktung von Hanfprodukten. So plant die Tabakindustrie bereits, Cannabis in Zigaretten zu verkaufen. Dieser Plan ist einfach sehr aggressives Marketing. In dem Bericht fordert der Drogenkontrollrat die Regierungen der europäischen Länder auf, alle Forderungen nach Legalisierung zu widerstehen.
Heute wurde dieser internationale Drogenbericht der UNO veröffentlicht, das hat Edith Bach-König informiert, und Fritz Pesata berichtet nun, wie die Situation in Österreich ist in der Drogenszene.
In Österreich gibt es praktisch keine Diskussion über die Legalisierung von Drogen. Lediglich in Vorarlberg war zu Jahresbeginn ein bereits fertiges Modell zur Abgabe von Heroin im letzten Moment wieder gestoppt worden. Offensichtlich Ausdruck der besonderen Situation in unserem westlichsten Bundesland. Dort hatte der Drogentod früher und härter zugeschlagen als in allen anderen Bundesländern. Von 1978, als man den ersten Drogentoten im Ländle registrierte, bis 1997 starben hier 179 Menschen direkt oder indirekt an den Folgen der Sucht. Doch auch in Vorarlberg ist, wie im übrigen Österreich, die Zahl der Suchttoten rückläufig. Zahlen über Drogentote für ganz Österreich für das Jahr 1997 liegen noch nicht vor. Doch dürfte sich der rückläufige Trend der letzten Jahre fortgesetzt haben. Von 1995 auf 1996 etwa ging die Zahl der Toten von 241 auf 230 Menschen zurück. Ein wichtiger Schritt in der österreichischen Drogenpolitik wurde mit dem Suchtgiftmittelgesetz getan, welches heuer in Kraft trat, vom Prinzip Therapie statt Strafe getragen ist und stärker zwischen Krankenabhängigen und kriminellen Großdealern unterscheidet. Auf letztere warten bis zu 20 Jahre Haftstrafe und das dabei erzielte Geld kann wesentlich leichter als bisher eingezogen werden. Anders die Situation für die klassisch Suchtgiftkranken. Das Programm mit Methadon, einer Ersatzdroge, wurde gesetzlich verankert. Die Haftstrafe eines verurteilten Süchtigen kann bis auf 2 Jahre auf Probe ausgesetzt werden, wenn er sich einer Therapie unterzieht, und Haschischraucher, die zum ersten Mal erwischt werden, bleiben straffrei. Insgesamt wird in ganz Österreich die Zahl der Drogenabhängigen auf 12.000 bis 20.000 Personen geschätzt. Zum Vergleich, rund 500.000 Menschen sind nikotinsüchtig, 300.000 alkoholkrank und geschätzte 120.000 Menschen medikamentenabhängig.
Fritz Pesata also zur österreichischen Drogensituation anlässlich des internationalen Drogenberichts der UNO, der heute veröffentlicht worden ist. Das war unser zweiter Schwerpunkt in diesem Mittagsjournal. Es ist 12.31 Uhr. Wir gehen in den zweiten Teil unseres Mittagsjournals. Und zwar mit der Frage, wie es um die Einkaufszentren bestellt ist. Die Einkaufszentren nehmen ja den kleinen Kaufleuten in den Gemeinden sehr oft die Kaufkraft weg und dem Wildwuchs von Einkaufszentren an den Stadträndern soll jetzt offenbar der Kampf angesagt werden. Wirtschaftsminister Hannes Fahrenleitner hat eine neue Einkaufszentrenverordnung unterschrieben, die Errichtung von Geschäften mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern verbietet, wenn es dadurch zu einem größeren Kaufkraftabfluss in der Region kommt. Ziel ist es, Klein- und Kleinstbetriebe, die die Nahversorgung der Bevölkerung sichern, vor der mächtigen Konkurrenz der Einkaufszentren zu schützen. Zunächst einmal berichtet Christian Hunger.
Der Trend zu Einkaufszentren ist unübersehbar. Während sich in den letzten 20 Jahren die Verkaufsfläche im Einzelhandel mehr als verdoppelt hat, ist beispielsweise die Zahl der Lebensmitteleinzelhändler drastisch zurückgegangen. Von einst fast 24.000 auf knapp 7.200 heute. Im Lebensmittelsektor decken 5 Unternehmen 88% des Gesamtumsatzes in Österreich ab. Noch drastischer ist es beim Drogeriehandel. Dort machen ganze 2 Unternehmen bzw. Unternehmensketten 70% des Umsatzes. Immer mehr Gemeinden sind bereits ohne Nahversorger. Die Folge: Verödung und Entleerung von Stadt- und Ortskernen. Mit der neuen Einkaufszentrenverordnung, die sich aus der jüngsten Gewerberechtsnovelle ergibt, werden die Bezirksverwaltungsbehörden ermächtigt, regulierend einzugreifen. In Zukunft werden alle Projekte geprüft, die eine Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmeter haben und 5% des Umsatzes aus dem Einzugsgebiet abschöpfen würden. Als Einzugsgebiet eines Standortes gilt jener Bereich, von dem aus die neue Anlage mit einem PKW innerhalb von 10 Minuten erreichbar wäre. Projekte in einem Stadt- oder Ortskern sind von der neuen Verordnung nicht betroffen. Wirtschaftsminister Hannes Fahrenleitner will damit der Nahversorgung eine neue Chance geben.
Das Wichtigste ist, dass wir die jetzige Stadt- und Ortszentrenkultur im Wesentlichen halten wollen. Die Investitionen sollen nicht weiter so stark wie in der Vergangenheit sich an den Rändern platzieren können. Also meine Einkaufszentrenverordnung verbietet keine Einkaufszentren, sie behindert Einkaufszentren an den Rändern, ermöglicht sie ungehemmt weiterhin in den Stadt- und Ortskernen.
Naturgemäß begrüßt wird diese neue Verordnung vom Einzelhandel. Wirtschaftskammerobmann Erich Lemmler spricht von einer neuen Wettbewerbsneutralität, die, so Lemmler wörtlich, den Kannibalismus auf der grünen Wiese einschränken wird.
Zwischen Groß und Klein, zwischen der Entwicklung auf der grünen Wiese, wird sich auch einiges verschieben, weil mehr Betriebe sich in den Zentren etablieren werden, und das bringt natürlich eine Frequenz mit sich, und diese Frequenz, um die geht es uns. Damit hat nämlich der Kleine und der Große die gleichen Chancen. Das heißt, der Tüchtigere wird hier eben der Bessere sein.
Einseitiger Protektionismus und Wettbewerbsverzerrung wird nach Ansicht der Schöpfer der Einkaufszentrenverordnung nicht betrieben. Minister Fahrenleitner glaubt seine Verordnung auch konform mit dem EU-Wettbewerbsrecht. Die Auswirkungen der Einkaufszentrenverordnung sollen in einem Jahr überprüft werden. Dann will man feststellen, ob das Ziel einer Neubelebung der Ortskerne und der Nahversorgung mit dieser Maßnahme erreicht werden kann oder nicht.
Bei dieser Einkaufszentrenverordnung geht es natürlich um neue Großmärkte und Einkaufszentren. Also es wird kaum zu einem plötzlichen Wiederaufblühen verlassener Geschäftsstraßen führen. Aber wie wirksam ist diese Verordnung, wenn es um das bisher unaufhaltsame Sterben von Kreislern und Fachgeschäften in der Zukunft geht? Dazu fasst Herbert Hutter ein Gespräch mit dem Chef des Instituts für Handelsforschung zusammen. Dieser Chef heißt Erwin Pock.
Eine begrüßenswerte Initiative auf Zeit, aber kein Patentrezept auf Dauer gegen das Aussterben der Ortskerne, gegen das Kreislersterben. So beurteilt der Chef des Instituts für Handelsforschung die neue Einkaufszentrenverordnung. Allein, dass sich viele der großen Einkaufszentren in der Nähe der Autobahn ansiedeln, höhlt den beabsichtigten Effekt bereits aus, meint Erwin Pock.
Es heißt unter anderem, dass ein PKW bei Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerhalb von 10 Minuten den neuen Betrieb erreicht. Nun sind aber gerade Großverbrauchermärkte in der Nähe der großen Zubringer, sprich Autobahnen oder Schnellstraßen und so weiter, angesiedelt, weil sie ja auf einen großen Einzugsbereich ausgerichtet sind. Das bedeutet dann, dass der Einzugsbereich entsprechend groß ist und daher diese 5% Umsatzabschöpfung durch den Betrieb wahrscheinlich nicht immer erreicht wird. In anderen Worten, dass dann eine Genehmigung erfolgt.
Außerdem hat die Erfahrung gezeigt, dass sich jede ähnliche Regelung auch im Rahmen der Raumordnung früher oder später totgelaufen hat. Sei es durch Umgehung der Bestimmungen, sei es durch Aufspüren von Gesetzeslücken. Wie lange wird also die neue Einkaufszentrenverordnung wirklich wirksam sein?
4-5 Jahre, denke ich.
Und dann
ist eine Frage, ob wieder eine Novellierung erfolgt, eine Feinabstimmung, nicht wahr? Weil man ja dann erkennt, wie sich die Handelsstruktur verändert und dadurch sich neue Bedingungen ergeben.
Das Kreislersterben wird also um einige Jahre verzögert, aber auf Dauer nicht verhindert.
Zwischen der Schweiz und Österreich gibt es traditionell eigentlich sehr gute Beziehungen und formal ist auch das ein Ausdruck, dass jetzt der schweizerische Parlamentspräsident Ernst Leuenberger zu Besuch in Österreich ist. Aber mit diesem Besuch ist auch ein sehr heikles Thema verbunden, denn es gibt in letzter Zeit unterschiedliche Auffassungen zwischen den beiden Staaten bezüglich des Alpentransits und davon sind ja beide Länder, Österreich und die Schweiz, erheblich betroffen. Die EU führt mit dem Nicht-EU-Mitglied Schweiz bilaterale Verhandlungen und da sieht sich Österreich im Nachteil. Wir haben ja schon mehrmals darüber berichtet. Mit Präsident Ernst Leuenberger, der ab heute in Österreich zu Besuch ist, sprach Stefan May.
Herr Präsident, Sie sind in einer sehr interessanten Phase nach Österreich gekommen, in dieser Phase der Verhandlungen zwischen der EU mit der Schweiz. Wo halten diese Verhandlungen derzeit? Wie beurteilen Sie die Verhandlungen?
Ich muss ganz offen sagen, für die schweizerische Verkehrspolitik ist es von grundlegender Bedeutung und Wichtigkeit, dass es uns gelingt, eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe bei den LKWs, die die Schweiz durchqueren und in der Schweiz zirkulieren, zu erheben, die im Prinzip dazu führen sollte, dass zunehmend Schwerverkehr, Warenverkehr auf der Schiene transportiert wird und nicht auf der Straße. Dies vor allem aus Umweltgründen, aber auch aus Gründen der Verkehrswege, die in unseren schwierigen topografischen Verhältnissen nicht beliebig ausgebaut werden können. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass wir im bilateralen Landverkehrsabkommen mit der Europäischen Union die Erlaubnis sozusagen erhalten, eine recht beträchtliche leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, vielleicht auch noch eine Haupttransitabgabe, erheben zu können. Und die Verhandlungen sind nun an einem Punkt angekommen, wo wir Schweizer in unserer Mehrheit noch sagen, es darf nicht mehr tiefer gehen, sonst ist dieser Lenkungseffekt im Eimer. Mehr können wir offenbar nicht erhalten. Und jetzt bieten sich ja da einige Probleme, weil Österreich mit einem gewissen Recht sagt, es möchte nicht schlechter behandelt werden am Brenner als die Schweiz als Nicht-EU-Land am Gotthard und an anderen Transitwegen.
Wo sehen Sie da eine Lösung?
Die Lösung ist natürlich aus schweizerischer Sicht sehr einfach. Die EU müsste Österreich die gleichen oder vergleichbare Verkehrsabgaben erlauben, die sie den Schweizern erlaubt. Das wäre aus schweizerischer Sicht eindeutig die Lösung, aber ist offenbar in einigen EU-Ländern eher umstritten.
Sie werden aber deswegen nicht von der Schweizer Lösung abgehen und sagen, wir machen es dann ähnlich wie eine österreichische Lösung, die etwa kommen könnte.
Wir haben natürlich auch innenpolitische Rücksichten zu nehmen. Ich habe festzustellen, dass in der Schweiz höchstwahrscheinlich dieses bilaterale Verkehrsabkommen eine Volksabstimmung wird bestehen müssen. Und die ökologisch orientierten Kreise, aber auch die Anrainerbevölkerung der heutigen Transitachsen, Straßentransitachsen, die sind natürlich nicht bereit zu akzeptieren, dass wir mit dem Preis noch zurückgehen. Also sind wir eigentlich innenpolitisch gebunden und können nicht tiefer gehen im Preis.
Bezüglich des Abkommens, bezüglich der Verhandlungen hat bereits der österreichische Außenminister gesagt, das gibt es nur als Paketlösung, nur im Gesamten, da müssen alle Punkte gelöst werden. Glauben Sie, ist das möglich? Glauben Sie, dass man das in einem Guss schaffen wird?
Ob das möglich ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe zur Kenntnis zu nehmen, dass sowohl Herr Außenminister Schüssel wie aber auch die EU-Kommission und die übrigen EU-Staaten bisher immer betont habe, haben diese ganzen bilateralen Abkommen würden ein einziges Paket bilden. Ich gebe zu, dass man in der Schweiz gelegentlich damit geliebäugelt hat, mal jene Punkte, wo man sich einig ist, unter Dach zu bringen und die noch strittigen dann separat zu verhandeln. Ich habe zur Kenntnis zu nehmen, dass seitens unserer Verhandlungspartner diese Lösung eher nicht befürwortet wird.
Wie weit ist man denn bei der Gleichbehandlung der EU-Ausländer in der Schweiz?
Das ist ein schwieriges Kapitel, weil wir hatten natürlich vor 30 Jahren, anfangs der 60er Jahre, eine relativ hohe Zuwanderung aus Südeuropa, damals schwergewichtig aus Italien. Und wir haben noch einige Probleme, wo die Gleichbehandlung uns ein bisschen Sorge bereitet. Wir haben zum Beispiel ein Saisonierstatut für Kurzarbeitende, vor allem im Gastgewerbe, teilweise im Baugewerbe, zum Teil auch noch in der Landwirtschaft, das EU-seits nicht besonders begrüßt wird.
Könnte das ein Stolperstein in den Verhandlungen werden?
Ich hoffe, dass es kein Stolperstein in den Verhandlungen wird, aber es ist eine Frage, die offensichtlich noch kontrovers diskutiert wird.
Gerade jüngst haben wir gesehen, dass die Arbeitslosigkeit in der Schweiz wieder in die Höhe geht. Wenn man das alles vor dem Hintergrund sieht, dass die Schweiz kein EU-Mitgliedsland ist, kann man quantifizieren, wie groß die Nachteile sind? Wird es wieder eine Befragung geben, wird es wieder eine Abstimmung geben für die EU?
Es ist in der Tat in der Schweiz derzeit umstritten, welches die wirtschaftlichen Auswirkungen des Nein zum europäischen Wirtschaftsraum von 1992 gewesen sind. Ich persönlich, und ich denke, ich bin da einig mit unserer Bundesregierung in Bern und der Mehrheit des Parlaments, ich bin davon überzeugt, dass diese Ablehnung uns erhebliche wirtschaftliche Nachteile gebracht hat. Ein Teil der Arbeitslosigkeit ist auf dieses Abseitsstehen zurückzuführen, weil wir stellen fest, dass schweizerische Unternehmungen investieren, Arbeitsplätze schaffen, aber nicht im Inland, sondern schwergewichtig und zum Teil fast ausschließlich im Ausland. Und das ist aus schweizerischer volkswirtschaftlicher Sicht natürlich ein erheblicher Nachteil. Und darum drängt ja auch die Wirtschaft, drängen auch die Gewerkschaften darauf, dass möglichst schnell ein Arrangement mit der Europäischen Union gefunden wird.
Das sagt Ernst Leuenberger, der Präsident des Parlaments in der Schweiz. Er hält sich derzeit in Österreich auf. Mit ihm hat Stefan May gesprochen. In wenigen Sekunden ist es 12:45.